Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Am Mikrofon Daniel Voll.
Seitdem der Wirbelsturm Nargis im Süden von Burma weite Landstriche verwüstet hat, spielten sich unglaubliche Szenen ab. Vor der Küste lag eine international zusammengesetzte Flotte von Kriegsschiffen, die Hilfsgüter ins Katastrophengebiet bringen sollte. In Thailand wartete eine Heerschar von Hilfsorganisationen, aber die Helfer mussten hilflos hinnehmen, dass ihnen die burmesischen Behörden ein Einreisevisum verweigerten. «Wir haben die Situation im Griff», wiederholten Burmas Militärherrscher, obwohl alle Meldungen aus dem Krisengebiet das Gegenteil aussagten. Darf die Weltöffentlichkeit zusehen, wie möglicherweise Hunderttausende von Katastrophenopfern die Hilfe verweigert wird? Frankreichs Außenminister Bernard Kouchner war der erste Politiker, der die Frage aufwarf, ob den Opfern des Wirbelsturms auch gegen den Willen von Burmas Regierung geholfen werden müsse, und gab gleich selbst seine Antwort.
Nous sommes en train de passer de non-assistance à personne en danger à crime contre l'humanité. C'est inacceptable.
Wer zusehe, wie Opfern nicht geholfen werde, mache sich bei diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitschuldig. Die Diskussion über eine Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft war damit lanciert. Burmas Generäle hatten die Gefahren des Wirbelsturms bereits im Vorfeld massiv unterschätzt und die Bevölkerung nicht informiert. Auch als Krisenmanager haben die Militärs versagt, wie unser Asienkorrespondent Peter Achten in Burma miterlebt hat.
Die Reaktion der Militärs war langsam, sehr langsam. Noch 2 Tage nachdem Zyklon Nargis weite Teile Südburmas verwüstet hatte, waren in Rangoon nur ganz wenige grüne Uniformen zu sehen. Die Soldaten begannen, vor Ministerien und Villen von hohen Regierungsbeamten und reichen Geschäftsleuten Straßen von Bäumen zu säubern. Jede Hilfe an die Bevölkerung blieb aber aus. Überraschenderweise bat dann die Militärjunta, die unter dem Orwellschen Namen Staatsrat für Friede und Entwicklung firmiert, um ausländische Hilfe. Zuwendungen in Baren und in Naturalien seien hochwillkommen, helfe aber brauche es nicht, denn die Armee, so die Generäle, sei durchaus in der Lage, die Hilfe zu verteilen. Die erste Hilfsorganisation aus dem Ausland nach dem Zyklon war Shelterbox aus Großbritannien. 4 Helfer erhielten am 5. Mai bereits ein Visum. Yangon allerdings war dann auch schon Endstation. Lasse Petersen, der Missionsleiter von Shelterbox.
We offered them our boxes, which they accepted, and then we trained the firefighters, and they then escorted the boxes down to the Delta region.
Wir instruieren burmesische Helfer, so Petersen. Diese hätten dann die Kisten mit Zelten, Nahrung und sauberem Trinkwasser weiter ins hart betroffene Delta verteilt. Die Shelterbox-Helfer verließen Burma am letzten Dienstag. Fazit von Lasse Petersen.
You know, the only agenda we do come with is to help the most needy and offer the most help we can. So yeah, it's certainly been unique and very, very frustrating at times.
Wir sind gekommen, um den Bedürftigen zu helfen, sagt Petersen. Was wir hier in Burma aber erlebt haben, war sehr, sehr frustrierend. Unterdessen feiert die Militärjunta die Armee bis auf den heutigen Tag über alle elektronischen und gedruckten Staatsmedien als die großen Retter und Helfer der Nation. Die Generäle seit über 46 Jahren an der Macht sind ausländerfeindlich, abergläubisch, machtbesessen und haben paranoide Ängste. Das ist auch der Grund, weshalb sie seit knapp 3 Jahren in ihrer mit Milliardenbeträgen errichteten neuen Hauptstadt Naypyidaw, auf Deutsch Residenz der Könige, residieren. Die Botschaft an das eigene Volk heißt immer und eben jetzt auch nach der Katastrophe: Wir Burmesen schaffen es mit Hilfe der Armee selbst. Dass Amerika und Europa Burma seit Jahren boykottieren und dass US-Präsident Bush das Land als Schurkenstaat auf die Achse des Bösen gesetzt hat und offen einen Regimewechsel anstrebt, erhöht die Xenophobie der Generäle. Ein burmesischer Intellektueller, dessen Stimme aus Sicherheitsgründen elektronisch verändert wurde, formuliert es so.
Die Hilfe von USA oder Frankreich oder Europa bekommen nicht nur Hilfe, sondern auch die Leute, die über die Myanmar-Politik einmischen. Ja, das ist auch Problem für die Myanmar-Regierung.
Die ersten UNO-Helikopter sind unterdessen in Burma eingetroffen. Und jede weitere Hilfe wird wohl unter der Etikette UNO oder ASEAN erfolgen. General Nummer 1, Than Shwe, hat nun UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon überraschend versichert, alle Helfer seien willkommen. Wie die Wirklichkeit aussehen wird, bleibt abzuwarten. Trotz aller Propaganda und Pressezensur, Burmesinnen und Burmesen lassen sich nichts mehr vormachen und wissen ganz genau, was vorgeht. Der burmesische Gewährsmann:
Natürlich, viele Leute von Burma sind unzufrieden, verstehen Sie? Viele Schwierigkeiten.
Zyklon Nargis wird deshalb Folgen haben.
Ich glaube, die Regierung ist nicht so stark wie früher.
Die Generäle jedenfalls haben sich in den Augen des Volkes bloßgestellt. Wir werden das den Generälen niemals verzeihen, niemals, sagte mir ein Bauer im Delta, der seine ganze Familie verloren hat.
Das Versagen der militärischen Machthaber in Burma beim Schutz ihrer Bevölkerung hat auch einen Schwachpunkt in der internationalen Katastrophenhilfe bloßgelegt. Wenn eine Regierung offenkundig nicht fähig ist, ihre Bevölkerung zu schützen, dann sollten die Vereinten Nationen eingreifen können, heißt es vage formuliert seit 3 Jahren in der UNO-Charta. Praktisch angewendet wurde der Passus für eine humanitäre Aktion bisher nicht, und die Debatte im Sicherheitsrat hat gezeigt, wie stark die 5-ständigen Mitglieder in dieser Sache gespalten sind. Fredrik Steiger.
So tragisch die Flutwellenkatastrophe in Burma, so dramatisch verlief die politische Debatte darüber in den Vereinten Nationen. In den ersten Tagen, als es noch kaum Augenzeugenberichte, Fotos und Fernsehbilder über die Lage im Irrawaddy-Delta gab, war John Holmes, bei der UNO verantwortlich für Humanitäres, eine der wichtigsten Quellen. Und Holmes beschönigte nichts.
The general picture is that the relief getting through under the kind of restrictions we're operating under is by no means adequate to the task.
Das bisschen Hilfe, das wegen der Behinderung durch die burmesische Regierung ins Land gelange, reiche angesichts des Ausmaßes der Katastrophe niemals aus.
What we do need is a more multilateral, multinational response, and given the size of
die Opfer seien darauf angewiesen, dass ihnen auch aus dem Ausland durch multinationale Organisationen geholfen werde. Ansonsten sei mit einer zweiten gewaltigen Welle von Toten zu rechnen. Es war Frankreich, das im UNO-Sicherheitsrat eine Burma-Debatte forderte. Botschafter Jean-Maurice Ripert:
Nous avons souhaité que les Nations Unies se saisissent du problème de la délivrance de l'aide humanitaire.
Der Sicherheitsrat müsse dafür sorgen, dass das Regime in Burma kooperiere und die ausländische Hilfe ermögliche.
Nous avons demandé que le Conseil de sécurité puisse entendre un briefing par Monsieur John Holmes, le secrétaire de l'ONU.
Deswegen habe man verlangt, dass der Sicherheitsrat den UNO-Beauftragten für Humanitäres zumindest anhöre. Doch bereits das sei verhindert worden durch, wie Ripert sich diplomatisch ausdrückt, verschiedene Delegationen. Es ist kein Geheimnis, dass er damit unter anderem China, den traditionellen Beschützer Burmas, und Russland meinte.
Nous sommes très déçus par ce résultat. Nous pensons que ce faisant,
man sei zutiefst enttäuscht und außerstande, so zu handeln, wie es das Drama in Burma eigentlich erfordere. Und auf eine auf Englisch gestellte Frage meinte Botschafter Ripert:
We have to do something. If we don't do anything, people will continue to die.
Man müsse endlich aktiv werden. Tue man nichts, stürben weiter Menschen, Epidemien griffen um sich und es komme zu einer zweiten Katastrophe. Der französischen Empörung schlossen sich auch die USA an. Mit den Worten von deren UNO-Botschafter Salmai Khalilzad:
We're outraged by the slowness of the response of the government of Burma.
Man sei außer sich wegen der Weigerung Burmas Hilfe zu akzeptieren, obschon offenkundig sei, dass die Regierung selber der Situation nicht gewachsen sei.
We would like to have the UN to urge and press the authorities in Myanmar.
Die UNO müsse die Generäle drängen, alle nur erdenkliche Hilfe anzunehmen, ja willkommen zu heißen. Ins selbe Horn stieß der britische UNO-Botschafter Sir John Sawyers.
The inability to get aid through is risking hundreds of thousands of lives.
Wegen der Unmöglichkeit, rasch zu helfen, würden Hunderttausende von Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Sawyers benutzte die Gelegenheit, Chinas Reaktion als Positivbeispiel darzustellen. Peking habe schnell und professionell reagiert, offen informiert und vor allem sehr rasch ausländische Hilfe zugelassen.
This was in many ways in contrast to the reaction.
In Burma sei das Gegenteil der Fall. China und Russland, jene beiden UNO-Veto-Mächte also, die verhinderten, dass sich der UNO-Sicherheitsrat einschaltete, mochten sich bis heute nicht zu ihrer Haltung äußern. Offenkundig ist jedoch, dass die Positionen unversöhnlich sind zwischen jenen, die eine Verletzung der Souveränität Burmas verhindern wollen, und jenen, die auch eine zwangsweise Hilfe verlangen. Zur Katastrophe gibt es daher bis heute keine klare politische Haltung der UNO. Es gibt lediglich die humanitären Hilfsangebote. Beinahe drei Wochen nach dem Tsunami muss sich die Weltorganisation auf Appelle beschränken. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon meinte unmittelbar vor seiner Abreise nach Burma bitter:
I want to register my deep concern and immense frustration at the unacceptable.
Er sei schwer beunruhigt und immens frustriert über die unakzeptabel langsame und unzureichende Reaktion auf die humanitäre Katastrophe. Besonders frustrierend war für Ban Ki-moon, dass der burmesische Militärmachthaber General Than Shwe jeglichen direkten Kontakt verweigerte.
Over the weekend and throughout much of last week, I tried repeatedly to telephone Senior General Than Shwe.
Than Shwe habe sich rundweg geweigert, Anrufe von ihm entgegenzunehmen, worauf er ihm auf diplomatischem Weg Briefe zukommen ließ. Doch auch diese blieben unbeantwortet. Erst in diesen Tagen konnte der UNO-Chef ins überflutete Gebiet reisen.
Bei seiner Reise nach Burma Ende dieser Woche hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon von den Militärs immerhin die Zusage erhalten, nun könnten alle ausländischen Helfer einreisen. Eine Kraftprobe ist damit abgesagt, vorläufig. Doch wäre eine humanitäre Nothilfe unter militärischem Druck und gegen den Willen der Regierung des betroffenen Landes überhaupt ein erfolgsversprechendes Konzept? Ich habe dies Walter Fust gefragt, den langjährigen Direktor der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der heute das Humanitäre Forum in Genf aufbaut.
Es könnte sicher eine erste Phase der Überlebenshilfe möglich sein, aber es kommt ja nachher zum Wiederaufbau, es kommt zur längerfristigen Entwicklung. Und sehen Sie, mit solchen Interventionen in ein Land zu gehen, ist eines. Aber nachher mit der Situation fertig zu werden, die Sicherheit der Akteure und so weiter. Hier habe ich Probleme, die letzte Konsequenz eines solchen Einsatzes zu sehen. Ich meinte, wir müssen in der Politik in der Lage sein, global und regional Mechanismen zu finden, die es erlauben, Regierungen um Hilfe zu bitten, aber auch die es erlauben, sehr schnell reagieren zu können.
Wie könnten solche Mechanismen aussehen?
Sehen Sie, wir hatten 1997 mal das sogenannte Friburger Forum lanciert, da in Fribourg, wo wir die 53 europäischen Länder bis hin nach Kasachstan eingeladen hatten, um zu sehen, wie könnte man in der Katastrophenhilfe zusammenarbeiten. Und da haben wir gesehen, wie unterschiedlich diese Befehlsketten, wie unterschiedlich die Zuständigkeiten, wie unterschiedlich die Arbeitsteilung zwischen Militär und Zivil ist. Das haben wir dargelegt. Allein der Sachverhalt, eine Datenbank herzustellen über jedes Land, wer ist für was zuständig, wie funktioniert, wie könnte man das schnell machen, wäre schon ein großer Gewinn. Das Zweite ist, wir diskutierten über Jahre, braucht es nicht irgendwo, zum Beispiel in Genf, ein sogenanntes rasches Antwortsystem, ein Einsatzsystem, wo man auch die Akteure, die ja in der Zahl zugenommen haben, besser koordiniert eigentlich einsetzen könnte. Und ich glaube, solche Einsatzkonzepte, die wären eigentlich eine gute Voraussetzung der Vertrauensbildung auch gegenüber Regierungen, die vielleicht nach außen oder mit dem Ausland Probleme haben, sei es bezüglich Akzeptanz oder eben befürchteten Einmischungen.
Es lassen sich aber offenbar solche Katastrophen ganz schlecht planen, schlecht voraussehen. Also die Katastrophe in Burma hat, die Militärs waren vorgewarnt, aber hat die ganze Bevölkerung sehr schlecht getroffen. Auch das internationale Umfeld war offenbar sehr überrascht.
Ich glaube, bei Naturkatastrophen haben wir einiges nachzuholen, nur schon, wenn Sie die Wetterdaten nehmen. Eigentlich sind all diese Wetterveränderungen über Satellit abrufbar, aber in vielen Ländern geht das nicht über das lokale Radio, die Leute sind nicht im Bild. Man nützt auch die Mobile Phone Systeme nicht, um die Leute zu warnen. Man kann den Sturm oder den Orkan nicht aufhalten, aber die Leute können sich besser vorbereiten.
Ein besseres Alarmsystem, das wäre das eine. Das Misstrauen einer Regierung wie hier in Myanmar, Burma, wäre damit aber noch nicht abgebaut.
Nein, überhaupt nicht. Und hier kommt natürlich schon, auch sei das seitens der ASEAN, sei das seitens der UNO, auch die internationale Welt muss einfach diesem Regime die Verantwortung wirklich vor Augen führen, die sie der Bevölkerung gegenüber haben. Die Frage ist dann nachher einfach, wollen sie eine Polarisierung oder Verhärtung oder wollen sie das im Dialog? Und ich glaube, die Schweiz ist immer für Dialog. Man muss es wahrscheinlich ihnen so beibringen, dass man ihnen die Möglichkeit von innen her auftut, sich besser vorzubereiten auf die Katastrophenhilfe. Aber das könnte nicht ein größeres Land machen oder eine Großmacht.
Die sind dann keine Gefahr, aber sie haben selber wahrscheinlich die logistischen Möglichkeiten nur nicht. Das können ja eigentlich nur die Großmächte, also Frankreich, Großbritannien, USA.
Aber man kann ja die logistischen Großaktionen organisieren international. Also wenn jetzt zum Beispiel die UNO ein solches Einsatzzentrum hätte in Genf, und bei jeder Katastrophe, wo es ja um den Einsatz der sogenannten Clusters, den Unterbringungsbereich, den Nahrungsmittelbereich, Flüchtlingsbereich und eben wo die Hilfe, die Einsätze der 10 oder 20 oder 30 Bilateralen, die da auftauchen, koordiniert würde und wo sofort im Katastrophenfall auch die Frage des Luftraumes gelöst wird. Wer kann hineinfliegen, wer nicht? Wie organisieren wir das vor Ort? Das wäre machbar, da bin ich einfach überzeugt.
Der Ruf nach humanitären Aktionen zum Schutz der bedrohten Bevölkerung kommt in letzter Zeit immer häufiger, vor allem im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Zum Beispiel im afrikanischen Kriegsgebiet Darfur, wo rund 2,5 Millionen Menschen aus ihren Wohngebieten vertrieben wurden und in Lagern leben müssen. Die UNO hat schon länger die Entsendung einer Blauhelmtruppe zum Schutz der Bevölkerung beschlossen, doch ihr Einsatz wird von der sudanesischen Regierung behindert und verzögert. Der Bericht von Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Seit mehr als 5 Jahren herrscht Krieg in Darfur. Im Februar 2003 nahmen Darfur-Rebellen den bewaffneten Kampf gegen das Regime von Omar el-Bashir auf, mit der Begründung, Darfur werde von diesem willentlich in Unterentwicklung gehalten. El-Bashir mobilisierte die Armee und arabische Reitermilizen, sogenannte Janjaweed, die tausende Dörfer zerstörten und deren Bewohner vertrieben, um so den Rebellen den Rückhalt zu entziehen. Ende 2003 riefen Darfur-Parlamentsabgeordnete zu einer internationalen Intervention auf, um in Darfur das Töten und die Vertreibungen zu stoppen. Zu ihnen gehörte Idris Youssef Ahmed.
Now there is no way out whatsoever. The international community has to save the lives of the civilians who are.
Es gibt keinen anderen Weg. Die internationale Gemeinschaft muss das Leben der Vertriebenen retten. Sie muss die Bevölkerung vor den Janjaweed-Milizen schützen.
You have to protect the civilians.
UNO und andere große Hilfsorganisationen versorgten so gut es ging die Notleidenden und die Afrikanische Union stellte eine Truppe auf, um die Einhaltung der zahlreichen Waffenstillstandsabkommen zwischen Regierung und Rebellen zu überwachen. Doch die Zahl der Getöteten, Misshandelten, Vergewaltigten und Vertriebenen wuchs ständig weiter. Die westlichen Staaten forderten eindringlich eine schlagkräftige Blauhelmtruppe für Darfur, doch das Khartoum-Regime wies eine solche immer wieder zurück. Regimetreue Milizen drohten in Khartoum sogar öffentlich. Wir betrachten und behandeln sämtliche Truppen, die nach Darfur kommen, als Invasionstruppen, auch wenn sie unter UNO-Mandat stehen. Länder, die Soldaten dafür entsenden, betrachten wir als im Krieg mit dem Sudan befindlich. Im Sicherheitsrat stützten Russland und China die Weigerungshaltung des sudanesischen Regimes. Die Situation wurde immer schwieriger für die Zivilbevölkerung wie auch für die Hilfsorganisationen. Im Herbst 2006 schlug der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan Alarm.
The international community has been feeding and helping about 3 million people.
Die Staatengemeinschaft ernährt und hilft etwa 3 Millionen Menschen in Lagern und außerhalb. Wenn wir abziehen müssen, weil es an Sicherheit fehlt und uns der Zugang zu den Menschen versperrt wird, trägt die sudanesische Regierung dafür die Verantwortung, sagte Annan.
The government will have to assume responsibility.
Die Forderungen nach einer humanitären Intervention gegen den Willen des sudanesischen Regimes wurden immer lauter, so etwa von Exil-Sudanesen in London.
From Britain, from America, from the rest of the world, to send the troops.
Truppen von Großbritannien, den USA und anderswo müssen so schnell wie möglich nach Darfur gehen und dort Leben retten. Die USA hatten das Töten in Darfur inzwischen zum Völkermord erklärt und Kampagnen wie Save Darfur und Stop the Genocide fanden mit der Forderung nach einer Intervention in Darfur ein immer breiteres Echo in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig mehrten sich aber auch die Stimmen, die vor den möglichen verheerenden Folgen einer Intervention gegen den Willen der sudanesischen Machthaber warnten. Die für Entwicklungsfragen zuständige britische Staatssekretärin Claire Short meinte, den Weg in den Sudan zu erkämpfen, wäre für eine UNO-Mission weder eine leichte Aufgabe, noch wäre damit der Frieden garantiert. In Darfur hat sich die Lage bis heute nicht verbessert. Im Gegenteil, die Kriegshandlungen gehen weiter und die von Khartoum unter Druck akzeptierte gemeinsame Friedenstruppe der UNO und der Afrikanischen Union ist bis heute noch nicht aufgestellt.
Darfur oder Burma, was kann, was soll oder was darf die UNO angesichts solcher humanitärer Katastrophen überhaupt tun? Schließlich hat die UNO auf dem Weltgipfel von 2005 die Verantwortung übernommen, Menschen zu schützen. Fredrik Steiger hat darüber mit Vera Goland gesprochen, Professorin für Völkerrecht am Genfer Institut des Hautes Études International, und hat sie gefragt, was diese Verantwortung bedeutet.
It does lay down that the state has a responsibility first and foremost to protect its citizens. So for the first time we have a duty on the state clearly enunciated.
Zum ersten Mal wurde damit völkerrechtlich festgeschrieben, dass jeder Staat die Pflicht hat, die Menschen, die dort leben, zu schützen, etwa vor Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verantwortung liegt also in allererster Linie beim einzelnen Land selber. Kann jedoch ein Staat dieser Pflicht zu schützen nicht nachkommen, dann muss die Weltgemeinschaft ihm dabei helfen. Nur falls eine Regierung diese Hilfe ablehnt, kann die internationale Gemeinschaft zwangsweise einschreiten.
Kennen Sie denn Fälle, in denen die Vereinten Nationen tatsächlich eingegriffen haben gegen den Willen eines betroffenen Staates, um diese Verantwortung, Menschen zu schützen, tatsächlich wahrzunehmen?
It has done that. It has done that in the case of Iraq, when the Iraqi government had violated the rights.
Ja, es gibt sie. Der bekannteste ist wohl das Einschreiten der UNO im Irak, als die irakische Regierung die Rechte der Kurden im Norden des Landes massiv verletzte. Die UNO hat aber auch eingegriffen in Bosnien oder im Fall Somalia, um dort die humanitäre Hilfe durchzusetzen.
Das grundsätzliche Recht der UNO einzugreifen wird also inzwischen anerkannt, aber die Frage ist doch, wie weit dürfen die Vereinten Nationen gehen, wenn sie in solchen Situationen eingreifen?
Das ist genau die Frage, die sich jedes Mal neu stellt. Welcher Art darf die UNO-Intervention sein? Und da besagt das auf dem UNO-Gipfel 2005 beschlossene Prinzip ganz klar, dass auch Zwangsmaßnahmen möglich sind, wie sie Kapitel 7 der UNO-Charta vorsieht, also etwa Wirtschaftssanktionen oder gar militärisches Eingreifen. Allerdings sind solche Schritte erst zulässig, wenn vorher alle übrigen friedlichen Schritte, also etwa diplomatische oder humanitäre Demarschen, erfolglos geblieben sind.
Bedeutet denn diese internationale Verantwortung für Menschenleben, wo immer diese bedroht sind, dass die UNO eingreifen darf, oder bedeutet es sogar, dass sie eingreifen muss?
The doctrine is certainly enunciated in terms of a responsibility to protect, which includes an obligation to act.
Das Prinzip der Verantwortung, Menschen zu schützen, geht klar davon aus, dass es eine Pflicht gibt, dieses Prinzip durchzusetzen. Aber da gibt es einen Widerspruch. In jedem einzelnen Fall muss nämlich der UNO-Sicherheitsrat einen Beschluss zum Handeln fällen. Und dazu braucht es die Mehrheit der Stimmen, und keine der fünf Vetomächte darf dagegen sein. Deshalb wird längst nicht in jedem Fall, wo es nötig wäre, tatsächlich eine Intervention beschlossen. Ich denke, es wäre richtig, dass sich der UNO-Sicherheitsrat konsequent zum Eingreifen durchringt, wenn irgendwo die Lage entsprechend gravierend ist. Denken wir nur an die Tragödien im serbischen Srebrenica oder in Ruanda, wo die UNO ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hat.
Wer ist es denn, der sich querlegt, wenn jeweils gefordert wird, dass die UNO eingreifen solle?
There has been, of course, an understandable suspicion about intervention in general.
Es gibt ein verständliches Misstrauen, vor allem bei kleinen, schwachen Entwicklungsländern, denn diese Länder fürchten, dass sich internationale Interventionen vor allem gegen sie richten könnten. Der amerikanische Einmarsch im Irak hat viele Regierungen in ihrem Widerstand gar noch bestärkt. Traditionell zu den Gegnern weitgehender Interventionsrechte sind aber auch die beiden UNO-Vetomächte China und Russland.
Glauben Sie denn, dass im aktuellen Fall Burma eine UNO-Intervention gegen den Willen der Militärjunta angebracht gewesen wäre?
Ich glaube, dass die Alternativen zu Zwangsmaßnahmen noch nicht ausgeschöpft wurden. Man kann auch nicht behaupten, dass die Weltgemeinschaft dem Drama in Burma bloß tatenlos zuschaute. Vieles wurde versucht und getan. Man darf außerdem nicht vergessen, dass zwangsweise humanitäre Hilfe fast schon ein Widerspruch in sich selbst ist. Genau aus diesem Grund steht auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz der zwangsweisen Durchsetzung humanitärer Hilfe äußerst skeptisch gegenüber. Vergessen wir zudem nicht, dass Zwangsmaßnahmen unerwartete negative Folgen haben können. Denken wir nur an die militärische Intervention im Kosovo. Es kann durchaus sein, dass das Erzwingen von Hilfe für die betroffene Bevölkerung den Schaden sogar noch vergrößert.
Sie fürchten also, dass zusätzlich zu einer humanitären Tragödie auch noch ein Krieg dazukommen könnte?
It's only in extreme cases that the military option should be envisaged.
Ich denke, dass die militärische Variante nur in ganz extremen Fällen überhaupt in Frage kommt. Erinnern wir uns nur als Beispiel an das Debakel in Somalia, wo der UNO-Sicherheitsrat den Einsatz von Truppen erlaubte, um so die humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Mir scheint es zum Beispiel auch nicht praktikabel, Soldaten einzusetzen, um gegen den Willen von Diktator Robert Mugabe den Hungernden in Simbabwe zu helfen, wie gelegentlich gefordert wird. Dennoch, so glaube ich, bewegen wir uns, wenn auch ganz langsam, in Richtung von mehr internationalen Interventionen. Die Pflicht, Menschenleben zu schützen, innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen, wird von mehr und mehr Staaten akzeptiert und ernst genommen. Es wird sogar erwogen, dass die Großmächte bei schweren Menschenrechtsverletzungen, also etwa bei Völkermord, ihr Vetorecht nicht mehr gebrauchen dürfen.
Grave violations of human rights, such as genocide.